Gut, dann heißt es euch herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Es geht diesmal um etwas Computergeschichte. Oder freuen wir uns sehr auf Prokhor, der uns etwas über Japan und Computer und Multicore. Ich bin gespannt. Bühne frei.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Mein Nickname ist Prokhor Sacharow. Ich entführe euch heute in eine Welt 40 Jahre zurück oder gleichzeitig in die Zukunft. Ein Spoiler voraus, viele nach einer gewissen Zählung sind wir heute oder ist der heutige Standard die vierte Generation von Computern. Ich erkläre kurz die vier Generationen. Dann ein wichtiger Teil des Vortrags ist logische Programmierung oder Programmierung in Logik. Die Situation in den 80ern für die Leute, die sich nicht mehr daran erinnern. MITI, das ist das Ministerium für Industry and Technical Innovations, also die Vision des fünften Generation Computers, was daran speziell war, war nichts. Wir sind geschichtsmäßig im Jahr 1948 bei der Erfindung des Transistors. Auf dem Bild seht ihr eine IBM 7090, damals Cutting Edge, heute etwas sehr Schönes fürs Museum oder für die Stube. Transistoren generell sind viel kleiner und man kann sie viel schneller hintereinander schalten, das heißt Serienschaltungen laufen viel schneller ab, die große Innovation damals. Dann die dritte Generation, das waren integrierte Schaltkreise, das heißt mehrere Transistoren auf einer Platine. Leider habe ich nicht gefunden, was das genau für eine Platine ist. Ich glaube, sie ist ebenfalls von IBM. Vierte Generation, wo wir heute sind. Large Scale Integrated Circuits. Also alles, was wir heute brauchen, die ganze Intel-Architektur oder AMD, das sind dann Millionen oder Milliarden von Schaltkreisen integriert. Analog dazu gab es auch Generationen oder zählt man vier oder fünf Generationen von Computersprachen. Das erste wäre Machine Language, das heißt Nullen und Einsen. Wer schon mal ein Interface von einem ENIAC gesehen hat, da wird mit Drehzählern eine Zahl zwischen 0 und 9 angegeben und das ganz viele Male. Das zweite dann war von Grace Hopper Assembler, das heißt eine Abstraktion, nicht mehr Nullen und Einsen, sondern Buchstaben und Zahlen, im Grunde genommen aber derselbe Kuchen. Dann die dritte Generation, das waren die strukturalen Hochsprachen. Die erste war 1956 Fortran. COBOL kennt ihr noch, das war das, womit eure Opas programmiert haben. C 1970 und dann ziemlich schnell die non-strukturalen High-Level Languages. LISP 1958 oder 59, glaube ich, zum ersten Mal. Modular, eine objektorientierte Sprache. Und analog dazu hat das fünfte Generation Computerprojekt auch versucht, fünfte Generation Computersprachen, nämlich parallelisierbare Sprachen, die auf Logik aufbauen, einzuführen. Dann Prolog an einer französischen Uni im Jahre 1972 zum ersten Mal eingeführt. Die Idee war, dass man in Logik programmiert, genauer gesagt in Prädikatlogik vorerst. Ein Beispiel, es gibt immer einen Head und einen Tail, also mortal, sterblich ist, was human ist. Dann Sokrates ist ein Mensch, ist human. Man fragt, was ist mortal? Das große X ist hier eine Variable. Vielleicht noch im Unterschied zu normalen Computersprachen, eine Variable ist nicht eine einfache Substitution, sondern es wird gesucht, was passt auch in das Schema. Und dann spuckt der Interpret daraus, x gleich Sokrates, Sokrates ist sterblich. Nun, Japan war seit den 60er Jahren ein Zukunftsland der Digitaltechnik, was, wenn es darum ging, andere Länder zu kopieren, billige Schaltkreise wie Seiko oder Casio auf den Markt zu bringen. Man hat sich aber immer an den USA orientiert. Ende der 70er Jahre haben führende Denker in Japan, vor allem in der akademischen Welt, aber auch im Ministerium für Industrie und technische Innovation sowie im Forschungsministerium die Vision entwickelt, dass man, wie es so oft geheißen hat, bis zum Ende des Jahrtausends die künstliche Intelligenz entwickelt und dass mit dem Computer der fünften Generation man hat schlussendlich 15 Milliarden Yen dafür ausgegeben. Das waren damals in Dollar etwa 440 Millionen, nur was von staatlicher Seite reingepumpt wurde. Es war für 10 Jahre projektiert, davon 3 Jahre Grundlagenforschung, 4 Jahre für das Bauen und Entwickeln der verschiedenen Komponenten und Module und weitere 3 Jahre für einen Prototypen oder für die fertige Workstation. Ziel war es, für damalige Verhältnisse die Performance eines Supercomputers in einer normalen Workstation zu haben. Und zum Vergleich, das Ziel waren 100 Millionen bis 1 Milliarde LIPS, Logical Inferences per Second, also solche Rechenschritte. Zur damaligen Zeit waren 100.000 pro Sekunde etwa der Standard. Man hat auf massiv paralleles Processing gesetzt, das heißt viele Hauptprozessoren parallel geschaltet. Ich glaube, die Adressierung war die ganze Zeit über alle Prototypen hinweg ein Byte, das heißt bis zu 256 Prozessoren, CPUs, die gab es dann in Vierer- oder Achterplatinen, die konnte man zusammenschalten. Es wurde quasi über eine Art Netzwerk, geht schon fast Richtung Cloud Computing bzw. Distributed Computing. Man hatte die zusammengeschaltet und die waren mehr oder weniger gleichberechtigt. Und man versuchte gleichzeitig logikbasierte, also Prolog-basierte Programmiersprachen, die parallel waren. Ich zeige nachher dazu ein kleines Beispiel einzuführen und damit und großen Datenbanken, die man sich damals vorgestellt hat. Ein Grund für das Scheitern war nämlich, dass man keine Daten hatte, um die großen AI-Datenbanken damit zu füttern. Das war die Vision. Hier ein kleines Beispiel. Der einzige Unterschied oder der große Unterschied zu Prolog ist in dem Sinne, dass man nicht nur einen Head und eine Tail hat, sondern zwischen Head und Tail eine Guard. Das heißt, man hat eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit der Body oder der hintere Teil ausgeführt wird. Jetzt muss man sich vorstellen, jede dieser zwei Zeilen, also jede dieser Kommandoeingaben wird parallel als eigener Thread an einen Prozessor geschickt oder bei Multithreading halt an einen Thread selber, das heißt, alles wird parallel zueinander ausgeführt, eine völlig neue Art zu programmieren. Ich habe mal versucht, damit rumzuspielen, man muss umdenken und wir können vielleicht später bei Interesse noch näher darauf eingehen. Hier das System als Ganzes, die Architektur, es gab viele so schöne, visionäre Diagramme. Ich will jetzt gar nicht auf das Detail eingehen. Ihr findet sie zuhauf, wenn ihr Fifth Generation Computer Systems bei Google eingebt. Nur um zu zeigen, wie groß die Vision war. Und das war einer der vier Prototypen oder den dann gebauten Workstations. Die Parallel Inference Machine, wie gesagt, bis zu 256 CPUs. Leider Moore's Law, wer kennt das nicht? Alle 1,5 Jahre verdoppelt sich etwa die Anzahl Transistoren pro Fläche zum gleichen Preis. Das heißt, alle 1,5 Jahre war damals noch so, war ein Prozessor doppelt so schnell zum gleichen Preis. Off-the-shelf Workstations, off-the-shelf Microcomputer, was die Situation war in den 80er Jahren, waren plötzlich schneller als die spezialisierte Workstation. Man konnte zudem alles Mögliche darauf laufen lassen und das war eigentlich der Killer. Ein weiterer Punkt war, dass die großen visionären Anforderungen nicht vollkommen erfüllt wurden. Das heißt, man ist beispielsweise nicht auf 1 Gigalips pro Sekunde bei einem nennenswert kleinen System gekommen. Und wozu parallel, wenn man mit Multitasking mit einem Standard-IBM-Computer dasselbe, wenn nicht mehr, erreicht. Ein weiteres Problem war, die große Vision, große Datenbanken in einem Netzwerk zu haben. 92 lief das Projekt aus. Wer 94 schon dabei war, Tim Berners-Lee hat da das World Wide Web eingeführt. Das heißt, Datenbanken übers Internet waren plötzlich Standard. Es gab keinen Bedarf mehr. Ein Paper von 1993, wo das japanische Forschungsministerium Resümee zieht, sagt zwar, dass man die Computerlandschaft oder die technologische Landschaft zukunftsweisend beeinflusst hätte, das ist aber ein bisschen übertrieben. Weil was haben wir davon behalten? Parallele Computer sind seit den frühen 2000er Standard. Large-Scale-Datenbanken sind ebenfalls Standard. Systeme über Netzwerke zusammengeschlossen Standard. Jetzt ist es so, bei den meisten dieser Fälle wurde das Rad neu erfunden. Das heißt, vor allem in der akademischen Welt, man bezieht sich selten oder zitiert selten die Papers aus der damaligen Zeit. Wobei ich noch erwähnen möchte, das japanische Forschungsministerium hat alles, die ganze Software, die ganzen Papers Open Source gestellt. Es durfte jeder den Source Code brauchen. Dennoch hat man es einerseits nicht gebraucht, man hat es ignoriert. Zum anderen aber sind wir genau diesen Weg gegangen. Etwas Spezielles noch, Parallel Programming Languages. Es gibt ein paar Programmiersprachen, die sind explizit darauf ausgelegt, auf paralleler Architektur zu laufen. Die meisten Sprachen haben aber irgendwelche Bibliotheken, die das machen. Und das war wahrscheinlich auch eine große Errungenschaft. Damals war die Zeit der Grundlagenforschung, beziehungsweise die Vision, dass man jetzt anfängt, parallel zu programmieren. Dann für Fragen oder Feedback meine E-Mail-Adresse. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, abgesehen von Wikipedia, das ist natürlich immer gut, hier ein Link von japanischer offizieller Seite mit einem Software-Museum. Das heißt, ihr könnt euch auch den Source-Code der gesamten Software, der gesamten größeren Systeme, die damals projektiert wurden, runterladen. Ihr könnt damit rumspielen. Ich habe es leider nicht geschafft, etwas anständig laufen zu lassen, das größer war als ein Toy-Programm. Fragen?
Vielen herzlichen Dank für den Vortrag. Sehr spannend, immer die Historie anzuschauen. Und ich frage gleich hier, gibt es Fragen? Im Chat ist noch nicht. Ja.
Du hast für das Scheitern hast du hauptsächlich Moore's Law oder das Abkommen der kleinen Maschinen, die viel schneller waren, aufgenommen. Das Programmiermodell von dem Teil ist ziemlich anders. Also so High Parallel Computing mit dieser Logic Inference ist doch ziemlich anders, als was man damals sonst so an Software Programmiersprachen und auch an Techniken konnte. Könnte das auch ein Grund sein dafür, dass das Projekt nicht adaptiert wurde, dass es also so anders war, dass die Leute zu wenig Familiarität hatten mit dem?
Zuerst mal, klar, der Markt entscheidet. Wobei der Markt damals Windows 3.1, das war ja die 80er Jahre mit Multitasking. Du kannst quasi etwas parallel laufen lassen mit Multitasking oder mit paralleler Architektur. Es gibt auch im Softwaremuseum unter dem genannten Link Software, die für Unix Workstations geschrieben wurde. Meistens wurde beispielsweise das Betriebssystem PIMOS wurde auf Unix Workstations entwickelt und getestet. Klar, es ist eine neue Art zu denken. Es ist die große Vision. Man möchte alles verändern und macht das am Markt vorbei. Viele Programmierer damals, ich nehme mal an, die Sprache der Zeit war COBOL in der Wirtschaft, vielleicht noch Fortran. Also es hätte ein Umdenken geben müssen. Ich denke persönlich, das Umdenken hätte es gegeben, wenn die Resultate vorgelegen hätten, beziehungsweise wenn die PIM in ihren 4 Versionen, wenn die dann einen Vorteil gebracht hätte. Also ja, ich gebe dir recht, aber auch wenn es wirklich besser gewesen wäre zu der damaligen Zeit, ja.
Ich habe auch noch eine Frage wegen Moore's Law. Das sind ja die Workstations sind immer schneller geworden. Aber warum hat man, das ist jetzt vielleicht sehr ignorant von mir, aber warum hat man denn nicht einfach die Chips in diesem System halt ersetzt mit schnelleren Varianten? Und dann hätte ja das Moore's Law auch hier Anwendung gefunden. Nur weil es parallelisiert ist, heißt ja nicht, dass Moore's Law auf den einzelnen Chip.
Also zum einen ist es ja so, du kannst nicht einfach eine damalige IBM CPU oder Intel CPU nehmen und die ist dann plötzlich parallelisierungsfähig. Du musst Sachen dazu entwickeln und der Aufwand, etwas sozusagen von Anfang an oder von Grund auf neu zu entwickeln, ist halt groß. Ich denke, er ist ähnlich groß, wie wenn man eine damalige State-of-the-Art Workstation CPU umgemodelt oder modifiziert hätte. Ich schätze mal, das wäre ein ähnlich hoher Aufwand gewesen. Und von dem her war, glaube ich, die große Fehleinschätzung in den 80ern, so Commodore C64, Commodore PET, die ersten IBM-Kisten, dass man einfach mal schneller wird, indem man viele Prozessoren macht und dass sich der Aufwand lohnt. Und ich meine, Moore's Law wurde schon über ein Dutzend Mal totgesagt und das hat bis jetzt überlebt.
Wann wurde der Computer angeschaltet, den Computer?
PIM, Parallel Inference Machines. Es gab 4 oder 5, ich muss mich entschuldigen, ich weiß es in der Universität nicht genau, Versionen. Die wurden so etwa, ich würde sagen, 6 Jahre danach, also so ab 88, 89 liefen die. Aber hier verweise ich aus Universität auf die Wikipedia-Seite. Es gibt leider einen viel zu kurzen Eintrag auch für die PIM. Man findet es bei Google leider nur wenige Einträge. Und mein heißer Tipp, übersetzt es automatisch ins Englische, weil das meiste ist in Hiragana und Katakana geschrieben.
Gut, also im Chat hat es keine Fragen. Jemand sonst noch eine Frage? Gut, vielen herzlichen Dank.